NDR Info. Norddeutschland.
Aus dem Studio von NDR Info mit Andreas Sperling. Guten Morgen. Und an diesem guten Morgen, wir haben es eben gerade schon gehört, da denken die Fußballer des HSV noch an einen weniger guten Abend.
Der Abend heute scheiße ist, was das Endergebnis angeht. Ich glaube, da müssen wir nicht schönreden. Es ist sehr, sehr bitter und sehr, sehr enttäuschend. Wenn es dann noch ein Derby ist, dann ist es natürlich weniger schön.
Derbe Worte von einem enttäuschten HSV-Trainer Merlin Polzin. Das kotzt uns an, hat er auch noch gesagt. Nach der 0-2-Niederlage im Stadtderby gegen den FC St. Pauli. Und für den gab es, etwas zähneknirschend, auch lobende Worte vom sportlichen Gegner. Jörg Naroske hat die Bundesliga-Partie in Hamburg gesehen und die hochzufriedenen Paulianer.
Ziemlich lautstark vor der vollbesetzten Gästekurve im Volksparkstadion. Die komplette Mannschaft und Mittelfeldspieler Daniel Sinani, Trainerteam, alle in Braun-Weiß sind dann nach dem Schluss Pfiff gelaufen.
Wir wollten unbedingt zeigen, dass wir besser sind als die mit diesen Fans hinter uns. Wir sind einfach nur überglücklich, dass wir es geschafft haben.
Tore von Schwegalla und Antongi, dazu viele weitere Chancen. St. Pauli war die klar bessere Mannschaft, ist verdient Stadtmeister und zumindest über Nacht Tabellenführer. Und trotzdem hebt niemand ab, mein Verteidiger Hauke Wahl.
Wir sind am Anfang der Saison, wir haben noch 32 Spiele, deswegen ich trinke erst wieder ein Bier, wenn wir die Klasse gehalten haben.
Und da ist St. Pauli auf einem sehr guten Weg. 2 Spiele, keine Niederlage, 4 Punkte.
Die Hinterlandanbindung zum Fehmarn-Belt-Tunnel. Keine Stadt ist von ihr so betroffen wie Bad Schwartau in Schleswig-Holstein. Das kritisiert zumindest die Bürgermeisterin der Stadt. Heute wollen Anwohner gegen die Pläne der Bahn demonstrieren. Hauke von Halland berichtet.
Nach den Plänen der Bahn wird der Stadtteil Kaltenhof durch den Bau der Hinterlandanbindung vom Rest der Stadt abgeschnitten. Die bestehenden Bahnübergänge werden gesperrt. Wer in der Innenstadt zum Beispiel zum Bäcker oder Friseur will, muss über die Autobahn einen kilometerlangen Umweg in Kauf nehmen. Mehr als 2000 Menschen betrifft das in Kaltenhof. Außerdem sollen 12 Hektar Stadtwald entlang der Schienen gerodet werden, unter anderem für einen Lagerplatz. Nach Angaben einer Bürgerinitiative wollen heute ab 10 Uhr etwa 300 Menschen gegen das Vorhaben demonstrieren. Mit einem Protestmarsch vom Europaplatz zum Rathaus. Die Deutsche Bahn hatte kürzlich mitgeteilt, dass sich der Bau der Hinterlandanbindung bis nach 2029 verzögern wird.
KI spielt ja inzwischen in fast allen Lebensbereichen eine große Rolle. Auch in einem Hamburger Schwimmbad wird tagtäglich mit einer künstlichen Intelligenz gearbeitet. Mit KI-Bademeistern. Die schicken der Rettungscrew am Beckenrand Warnungen und Alarme. Das Hamburger Billbad hat die Technik jetzt seit rund 9 Monaten im Normalbetrieb und ist damit deutschlandweit eines der ersten mit KI-Unterstützung. Wie gut die digitalen Schwimmmeister im Badealltag schon helfen, das hat sich Tim Dietrichs angesehen.
Und versuch am Anfang ein bisschen tiefer zu tauchen. Dann kommst du mit dem Popo später wieder hoch.
Und blubbern.
Genau.
Langsam,
ganz langsam. Du machst das richtig toll, das sieht schon richtig gut aus.
Für solche Tipps und einfach mal ein lockeres Gespräch mit Badegästen hat Schwimmmeister Ben Matzek inzwischen auch mal Zeit. Seit 8 Monaten werden im Hamburger Billebad KI-Kameras eingesetzt, klein, unauffällig, unter der Hallendecke. Ben Matzek war zunächst skeptisch.
Natürlich hat man am Anfang ein mulmiges Gefühl und denkt, warum soll eine KI jetzt hier eingesetzt werden? Soll die KI mich ersetzen? Aber die KI kann nicht retten. Das müssen immer noch wir machen. Das heißt, wir können nicht wegrationalisiert werden, sondern die KI hilft uns und begleitet uns und unterstützt uns.
Durchschnittlich 5-mal pro Tag schlägt die KI Alarm und sendet eine Benachrichtigung an die Smartwatches, die die Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeister am Handgelenk tragen. Einen echten Notfall gab es seit dem Einbau zum Glück noch nicht. Die digitalen Bademeister bewusst übervorsichtig programmiert, damit kein Unfall durchrutscht. Das Rettungsteam testet die Technik regelmäßig mit simulierten Badeunfällen.
Kannst einmal hier vorne mit rein. Denk dran. Schön lange Luft anhalten, nicht bewegen. Und jetzt versuchen wir es mal.
Nach 20 Sekunden am Boden.
So, damit haben wir den Beckenalarm ausgelöst. Ich habe den angenommen, dass die Kollegen jetzt nicht extra noch Bescheid bekommen. Aber wir sehen, die KI funktioniert. Diese KI kann Leben retten.
Test also bestanden. Kleine Macken hatte die künstliche Intelligenz aber in den ersten Monaten dann doch noch.
Am Anfang hat die KI den Saugroboter nicht so wirklich erkannt, sondern hat gedacht, dass der Saugroboter eine Person ist, die hier am Schwimmen ist, nachts um 2:30 und hat dann den Alarm ausgelöst, weil der Saugroboter, wenn er fertig ist, natürlich seine Arbeit einstellt und irgendwo stehen bleibt.
Ein Fehler, der im Herzstück der KI, einem kleinen Serverraum neben der Schwimmhalle, passiert sein muss. Die Bilder der neuen Kameras werden hier lokal verarbeitet, automatisch analysiert und nach 15 Sekunden gelöscht, so der Hersteller. Eine Technologie, die zwar für ein zusätzliches Sicherheitsgefühl sorgt, aber auch die ein oder andere Frage zum Datenschutz bei den Badegästen offen lässt.
Grundsätzlich bin ich da super kritisch, was das angeht. Aber ich denke mir, das sollte man bestimmt, wenn man will, auch technisch in den Griff kriegen. Und wenn man sowas dann einsetzt, dann da, wo es eben Leben retten kann.
Ich finde es richtig gut. Es ist eine super Unterstützung für die Bademeister. Es sind einfach viel mehr Augen, die uns beobachten können und mir auch das Gefühl von Sicherheit geben. Gerade wenn ich mit Kindern hier bin, klar versuche ich, die zu beobachten und aufzupassen, dass nichts passiert. Aber ja, menschliches Versagen passiert immer. Und gerade Wasser ist so eine große Gefahrenquelle, dass ich das super finde, dass es ja, KI da oben jetzt gibt und die Bademeister unterstützt.
Mehr als 50.000 Euro hat der Einbau gekostet. Das Billebad ist das erste mit KI-Hilfe in der Hansestadt. In den kommenden Jahren sollen die digitalen Bademeister dann auch in den anderen städtischen Schwimmbädern installiert werden.
Tim Dietrichs war das über künstliche Intelligenz im Schwimmbad. In Burgdorf in der Region Hannover ist der Testbetrieb des ersten automatisierten großformatigen Linienbusses in Deutschland gestartet. Kleinere dieser Busse sind schon in anderen Städten unterwegs. Zum Start des Testbetriebs war gestern auch Bundesverkehrsminister Schnieder von der CDU mit dabei. Christian Hefemeyer hat die Fahrt für uns begleitet.
Eigentlich war das eine Fahrt wie mit einem ganz normalen Bus. Ab und zu hat er etwas abrupt gebremst, aber sowas wie das Stoppen an Haltestellen, an denen Fahrgäste warten, hat gut geklappt. Der Bus lernt auch noch, sagt die Vorstandsvorsitzende der Üstra, Elke van Zadel. Sorgen muss sich aber kein Fahrgast, denn es sind immer noch ein Busfahrer und ein Techniker an Bord, die bei Problemen eingreifen können. Bundesverkehrsminister Schnieder hat betont, dass autonomes Fahren die Zukunft sei. Deshalb stellt der Bund auch 3,7 Millionen Euro bereit. Wichtig ist laut Schnieder, dass das autonome Fahrzeug die Akzeptanz in der Bevölkerung findet. Der Testbetrieb mit Personen an Bord startet ab dem 15. September und läuft bis Ende des Jahres. Wer mitfahren will, muss volljährig sein und sich vorher einmal kostenfrei anmelden. Das Projekt wird auch wissenschaftlich begleitet. Fahrgäste können nach der Fahrt an einer Online-Umfrage teilnehmen.
Tschüss und auf Wiedersehen bis 2028 oder vielleicht noch etwas später. So heißt es im Moment im Schloss Gotthorf in Schleswig. Das Hauptgebäude dort wird von der kommenden Woche an umgebaut. Die Ausstellungen dort sollen moderner und barrierefrei werden. Dafür nehmen die Landesmuseen in Schleswig-Holstein 45 Millionen Euro in die Hand.
Ja, also jetzt wird es Wirklichkeit. Was jetzt über Jahre geplant wurde, tritt jetzt ein.
Und was lange währt, wird endlich gut, hofft der Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen, Thorsten Sadowski. 13 Jahre lang wurde geplant. Der Handlungsbedarf ist offensichtlich. Frank Zarb, Sprecher der Landesmuseen, steht vor 4 Stufen.
Der historische Rundgang beginnt da vorne, ist also erst wenige Meter alt und schon steht zum Beispiel ein Mensch, der mit einem Rollstuhl kommt, vor der Situation, hier in unsere wunderbare gotische Halle nicht reinzukommen. Und von diesen Barrieren haben wir leider viel zu viele.
Auch für geübte Wanderer ist der Rundgang nicht rund, sondern in Wahrheit ein Labyrinth aus Treppen, Zwischenebenen, Sackgassen. Und die Reihenfolge der Exponate ist auch eher ein Ergebnis von hat sich so ergeben.
In Zukunft wird man im Erdgeschoss in die Archäologie einsteigen. Wir denken Kunst- und Kulturgeschichte und Archäologie in einem Verlauf.
Das bedeutet, die Landesgeschichte wird künftig ganz von Anfang an aufgerollt. Mit besonders nachgefragten Exponaten, die im Moment noch im dritten Stock untergebracht sind.
Wir stehen hier im Archäologischen Landesmuseum in einer der erfolgreichsten und wichtigsten Ausstellungen in der frühen Kaiserzeit. Jeder Besucher von Schloss Gotthorf kommt und fragt, wo bitte geht's zu den Moorleichen? Diese Vitrinen sind vor vielen Jahren mal das Nonplusultra gewesen.
Sie können heute nicht mehr sagen, hier haben wir eine Vitrine, wir beschriften das und liebes Publikum, dann schau es dir an und dann bist du informiert. Es gibt heute ganz andere Anforderungen an Vermittlung. Sehr viel Geld muss dafür in die Hand genommen werden, um das umsetzen zu können.
Wofür die 45 Millionen Euro nun nicht mehr reichen, ist der ursprünglich geplante gläserne Erweiterungsbau für Ticketverkauf und Shop mit Aufgängen zu den Ebenen, an dem sich die Geschmäcker allerdings auch schieden.
Er sollte Publikumsempfang darstellen, er sollte die Zuwegung zu den einzelnen Ausstellungsetagen herstellen und das muss jetzt im Gebäude untergebracht werden.
Somit wird seit 6 Monaten erneut umgeplant. Auch deshalb ist das Gesamtkonzept noch nicht zu Ende geschrieben. Nicht enthalten ist zudem eine energetische Sanierung.
Also wir schauen das an, aber wir heizen hier mit Gas.
Das war vor einigen Jahren noch gut, mittlerweile ist das weniger gut. Aber dafür reicht die Fördersumme nicht aus. Was wir hier machen, ist eine maßgeschneiderte Modernisierung.
Am Sonntag können nun alle Interessierten noch einmal einen Blick auf das alte Schloss Gottorf werfen.
Es gibt Kurzführungen, es gibt Vorträge, also wo auch der Architekt Tristan Kobler kommen wird, unter dem Titel »An Gottorf muss man glauben«. Das tun wir beide, Herr Kobler und ich. Und dann werden wir dieses Glaubensbekenntnis dort einmal vorlegen und auch erläutern, wo die Herausforderungen liegen bei diesem Projekt.
Geöffnet bleiben danach nur die Nydamhalle mit dem 1700 Jahre alten Ruderboot, der Kreuzstall mit Sonderausstellungen und bis zur Winterpause Barockgarten und Globushaus. Ab dem Frühjahr öffnet dann auch wieder die Galerie der klassischen Moderne der Stiftung Horn, deren Sanierung bereits läuft.
Herr Axel Kröske berichtete. Und wer noch ein letztes Mal Schloss Gottorf vor dem Umbau erleben will, kann das morgen Vormittag ab 11 Uhr tun. Der Eintritt ist dann kostenlos.